Moin Anna.
Hallo Oliver.
Was haben wir im Programm heute?
Heute haben wir KI im Programm.
KI, Ja. Ist ja viel.
Ist viel.
Genau.
Es geht um agentische KI, also selbstständig handelnde KI, ich hätte fast denkende KI gesagt. Mhm. Und wir haben uns eine Expertin eingeladen, die uns erklären wird, wie agentische KI schon funktioniert, was alles möglich ist und was das aber auch in der Cybersicherheit bedeutet. Also wie das in der Cybersicherheit positiv genutzt werden kann und aber auch, was es für Gefahren mit sich bringt im Unternehmenseinsatz.
Ja, hört sich nach einem total heißen Thema an gerade.
Ist es auch. Wollen wir reingehen?
Ja, in jedem Fall. Freue mich.
Los geht's.
House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Ich bin Oliver Küch und mit mir hier im Studio ist wie immer meine liebe Kollegin Anna Spiel. Moin Anna.
Hallo, ja, heute mit dabei im House of Nerds ist Ina Vogel. Sie ist Computerlinguistin und bei der Unternehmensberatung Capgemini Invent als Senior Consultant AI Innovation und Incubation. Richtig?
Richtig.
Gut. Hallo. Hi. Außerdem kennt Ida sich mit den unterschiedlichsten Einsatzbereichen von KI aus, mit KI-Agenten und was das für die IT-Sicherheit bedeutet. Außerdem ist sie eine ehemalige Kollegin von uns hier am Fraunhofer SIT und wir freuen uns natürlich sehr, dass sie hier wieder bei uns im Studio ist.
Ja. Ich freue mich auch sehr.
Willkommen zurück.
Genau.
Dankeschön.
Anlass ist auch ein Vortrag, den du eben gerade unten bei uns gehalten hast im Haus. Gehalten hast, genau. Und da kamst du auch auf eine Sache zu sprechen, nämlich erstmal, was ist überhaupt ein KI-Agent? Und da hast du auch gesagt, du hast dich mit der Frage schon mal auseinandergesetzt.
Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe aber auch im Vortrag gesetzt, das ist jetzt kein Begriff, der jetzt auch wirklich verankert ist. Also da streiten sich auch die Geister, wo die Grenze ist zu agentischer KI. Für mich oder für den Podcast vielleicht auch aus der Perspektive betrachtet, sind das KI-Systeme, die selbstständig agieren können und Handlungen ausführen können. Ich glaube, so können wir einsteigen, dass jeder was damit anfangen kann. Genau, also wir hatten ja Generative AI gehabt, das jeder kennt mit ChatGPT.
Das sind diese Sprachmodelle, ne?
Genau, die großen Sprachmodelle und als User tippt man meistens irgendwas in den Prompt ein und kriegt dann eine Antwort zurück oder ein KI-generiertes Bild oder ein Audio-File, wie auch immer. Und abgesehen davon können diese Systeme ja nichts machen. Und der nächste Schritt sind KI-Agenten, das ist wirklich KI, die auch handlungsfähig ist. Das heißt, man kann an das System Tools anbinden, man kann es an Systeme anbinden, es kann beispielsweise Flüge buchen, ist so ein gutes Beispiel. Es kann aber auch Sachen sich zusammensuchen aus verschiedenen Dateien, etwas generieren, automatisiert im Web irgendwas suchen. Also das ist eine KI, die handlungsfähig ist.
Was ist da so State of the Art? Also was gibt's schon, sage ich mal so, ne? Also gibt's schon KI-Agenten, die Arzttermine für mich machen, wenn ich das möchte?
Gibt es schon. Also es gibt verschiedenste Frameworks, die verfügbar sind. Also die sind auch, ja, es gibt welche, die userfreundlich sind. Es gibt auch welche, die, wo halt nur Entwickler vielleicht so ein System zum Laufen bringen, aber es gibt definitiv schon und die sind auch, die User handlich sind, die sind auch fast selbsterklärend. Also teilweise, es gibt ja auch Systeme, die, da schreibst du etwas vor und du sagst, ey, ich möchte halt einen KI-Agent, der für mich meine Reise plant. Und dann kommt halt das System schon mit Beispielen, sagt, ey, wir können das so machen, KI-Agent macht, der geht ins Internet, macht Web-Search, guckt sich an, okay, wo kann man vielleicht hinreisen? Der zweite guckt nach Flügen, der dritte Agent guckt nach Hotels und so weiter und so fort. Und dann brauchst du nur noch okay zu drücken und sagen, ja, passt mir. Und dann ist das System schon aufgesetzt. Und dann kannst du vielleicht da, hier und da dran schrauben. Aber solche Frameworks existieren auch schon. Also die sind wirklich sehr, sehr leicht zu bedienen für jedermann.
Also hätte ich mir dann so ein eigenes KI-Agenten-Reisebüro aufgesetzt. Oder?
Kannst du machen.
Okay.
Ja.
Krass.
Und
ja. Und Wie verlässlich sind dann die Ergebnisse? Also gibt's da
eine Frage tatsächlich, ne? Ja.
Ja, wie sind die Arbeitsergebnisse und wie kann man das überprüfen oder gibt's da Möglichkeiten?
Genau, wenn ich dann nach Mallorca fliegen will, nachher hat der Ibiza gebucht und
ja, oder ein ganz anderes Mallorca, das dann irgendwo im Westen von USA ist und dann sitzt du da auf irgendwelchen
Genau, Mallorca, Texas.
Genau.
Da, ja, keine Ahnung. Da steigen wir tatsächlich wirklich sehr tief in das Thema ein. Ja, die einfache Antwort, glaube ich, lautet, man kann sich nie sicher sein, man kann Vorkehrungen treffen, aber so exakt sicher, dass er nicht doch statt Mallorca dann USA bucht, New York oder irgendwas, die ist nie gegeben. Aber natürlich, KI-Systeme sind ja generell schon sehr gut. Und wenn man direkt sagt, hey, ich möchte nur eine Reise nach Mallorca, das ist das einzige Ziel, dann kann man schon damit rechnen, dass die Systeme gut genug sind. Aber es ist keine hundertprozentige Verlässlichkeit, wie nichts mit KI tatsächlich.
Okay, also wenn ich so eine relativ überschaubare Aufgabe habe, dann...
Du kannst natürlich, und da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch zu einem Konzept, so Human-in-the-Loop-Konzept, kannst du machen, dass du sagst, ey, bevor etwas gebucht wird, möchte ich halt das absegnen erstmal.
Okay.
Also der KI-Agent, der findet etwas und dann guckst du dir das nochmal an und dann gibst du es frei.
Okay.
Also bevor er bucht.
Hast du jetzt so aus deiner Arbeitserfahrung, hast du da ein Beispiel von einem größeren KI-Agenten-Fail oder hast du da mal drüber gelesen, dass da jemand tatsächlich völlig irregeleitet wurde?
Ja, KI-Agenten-Fails, darüber liest man eigentlich praktisch wöchentlich, wenn nicht täglich mittlerweile. Also, dass zum Beispiel ganze E-Mail-Postfächer gelöscht werden von KI-Agenten, ganze Datenbestände gelöscht werden oder halt was auch war, dass KI-Agenten sind, die planen ja selbstständig. Das ist ja auch so eine Hauptkomponente von KI-Agenten, die du gibst ihnen ein Ziel vor, was sie machen sollen und die planen selbstständig und führen dann aus. Und es kann zum Beispiel passieren, dass ein KI-Agent etwas macht und er erreicht das Ziel nicht, ist aber oder ist nicht zufrieden, dann geht er wieder zurück und überlegt sich, okay, wie kann ich das besser machen? Und das kann zum Beispiel auch passieren, dass der in so eine Endlosschleife gerät.
Oh,
so. Und wenn man ein komplett autonomes System hat, was dann zum Beispiel durch ein Event getriggert wird oder durch ein Ereignis zum Beispiel, etwas täglich soll irgendwas gemacht werden, dann wird das getriggert und dann hat man keinen Überblick über das System und dann wundert man sich, wenn das in so eine Endlosschleife gerät, warum man dann so hohe
Energiekosten hat.
Tokenkosten, genau.
Oh Gott.
Das war auch letztens in den Medien, ich kann mich nicht mehr an den Betrag erinnern, aber der war fünfstellig. Tatsächlich so.
Unangenehm.
Fünfstellig, ja.
Okay. Wäre es so schlecht, hätte man vielleicht doch besser Menschen für die Arbeit bezahlt. In dem Fall.
Genau, deswegen das Potenzial von KI-Agenten ist enorm, vor allem auch für Unternehmen, aber auch die Risiken, die mit einhergehen.
Okay.
Wie verbreitet ist denn der Einsatz von Agenten in Unternehmen und was sind da vielleicht auch typische Einsatzfelder?
Das Thema ist auch so ein Hot Topic eigentlich bei den meisten Unternehmen, würde ich sagen, weil halt das ja der nächste Schritt ist. Also man hat sich daran gewöhnt, an Copilot oder ChatGPT, was auch immer man benutzt. Viele benutzen das auch und dann der nächste Schritt auch der Effizienz oder der Automatisierung sind tatsächlich KI-Agenten. Deswegen werden auch viele Use Cases auch in Unternehmen auch entwickelt. Ein Beispiel wäre, bei einem Unternehmen, wo ich jetzt auf Projekt bin, sie haben zum Beispiel ein Voice Agent für das Incident Management, wo halt ein...
Also
ein
Security-Anwendungsfall, ne? Wo man wirklich bei Vorfällen...
Genau, und er nimmt dann den Mitarbeitern die initiale Aufnahme ab, also dass er den Incident aufnimmt und in dem Sinne erleichtert das dann die Arbeit, weil so ein Voice Agent, er ist halt nicht so schnell genervt. Ja, er kann halt auch fünfmal. Du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Wenn man jemanden am Telefon hat und versucht, die Sachlage zu verstehen, kann man auch ungeduldig werden. Oder auch auf der anderen Seite hat man ja auch einen genervten Menschen zum Beispiel, ne? Der, wo irgendwas nicht funktioniert, irgendwie ein Vorfall ist passiert, der ist genervt, und das kann eine KI sehr gut abfangen tatsächlich. Mhm. Und das ist im Einsatz, um halt diesen Aufnahmeprozess abzudecken. Also dass dann praktisch dann im nächsten Schritt der Mitarbeiter dann schon versteht, aha, um was geht es. Das bereitet die KI dann auch vor. Mhm. Und auch vollumfänglich, dass keine Informationen fehlen.
Okay, das ist spannend, weil das ja zum einen Security-Anwendungsfall ist. Mhm. Gleichzeitig ist es aber ein Thema, ich sag mal, die Aktion selbst ist ja dann Informationssammlung. Da wird keine Entscheidung getroffen und da werden keine Konsequenzen ergriffen.
Ja, richtig. Scheint mir recht übersichtlich zu sein als Use Case.
Genau.
So ziemlich schlau.
Okay.
Gibt es denn Sachen, so Anwendungsfälle für KI-Agenten, wo das grundsätzlich verboten ist, also der Einsatz von KI-Agenten?
Naja, wir haben das ja auch mit dem AI Act auch abgedeckt. Ne? Okay. Wir haben ja die.
Gibt es, glaube ich, 8 Felder, die da.
Nee, das ist Hochrisiko, aber wir haben auch die verbotenen Systeme. Dazu gehört zum Beispiel Social Scoring, ja, oder dass man Mitarbeiter zum Beispiel überwacht mit KI. Also, das ist da, also sind alles Systeme, die verboten sind. Mhm. Zu Recht, würde ich auch sagen.
Ja.
Mhm.
Und dann gab es diese Themen, die hochkritisch sind. Aber da ist es grundsätzlich möglich, so habe ich es verstanden.
Genau, es ist möglich. Und der Gesetzgeber, also die EU, sagt, ja, ihr könnt das verwenden. Es sind dann meistens, also wo du jetzt diese 8 Bereiche aus dem Anhang 3 angesprochen hast, zum Beispiel Strafverfolgung, zum Beispiel alles Bewerbermanagement, Sozialleistungen. Da möchte der Gesetzgeber sicher gehen, weil da auch Menschenrechte ja auch im Spiel sind, die unter anderem ja auch durch KI auch ja leiden können, dass das halt sicher eingesetzt wird, ohne Diskriminierung. Genau. Mhm. Das ist halt so der Hintergrund hinter diesem Hochrisikosystem.
Sollen wir dann direkt mal zum AI-Act gehen? Also
ja, genau. Also weil du hast ja so eine schöne, in deinem Vortrag hattest du so eine schöne Pyramide. Da gab es dann, oder genau. Geschichtet. Da waren oben diese Hochrisikosachen. Vielleicht kannst du die noch ein bisschen abarbeiten und sagen, okay, was wäre denn so dann, was denn die nächste Kategorie wäre und dann.
Genau, also der AI-Act, den interessiert die Technologie dahinter nicht, die eingesetzt wird, den interessiert nur der einen Anwendungsfall. Mhm. Und die EU hat 4 Risikokategorien definiert. Da haben wir einmal den Bereich Minimal Risk, dann Low Risk, dann High Risk und Unacceptable Risk. Das ist die Pyramide, die ich heute gezeigt hatte im Vortrag. Und die verbotenen Systeme, die hatte ich ja eben schon genannt. Dann sind wir in dem Hochrisikobereich, und das ist der Bereich, womit sich der AI-Act zu etwa 80% beschäftigt. Also es heißt ja dann immer, dass der AI-Act, der möchte ja alles regulieren oder alles verbieten, aber dem ist tatsächlich nicht so, sondern der AI-Act, zumindest nach heutigem Stand, reguliert wirklich nur diese Hochrisiko-KI-Systeme. Dann haben wir noch die Transparenzpflichten, wo der Gesetzgeber sagt, okay, wenn KI-generierte Inhalte erstellt werden, dann sollten diese auch als solche gekennzeichnet werden. Außer zum Beispiel beim Text, da ist der Gesetzgeber auch fair, dass er sagt, okay, wenn der Mensch drüber geguckt hat, dann muss das nicht als solches gekennzeichnet sein. Mhm. Genau. Und ach so, und dass der Mensch auch informiert werden sollte, wenn er mit einer KI kommuniziert. Also falls man zum Beispiel so ein Chatbot irgendwie auf einer Webseite sieht und mit jemandem chattet, da sagt der Gesetzgeber, der Mensch muss wissen, dass er mit einer KI schreibt oder spricht. Genau, aber da ist ja auch fair, dass er sagt, wenn das ersichtlich ist, wie zum Beispiel Copilot, dann muss man jetzt nicht informieren. So, hey, bist du dir bewusst, dass das eine KI ist? Das muss man nicht machen. Genau, und der Rest, wozu wahrscheinlich ungefähr 80% der KI-Use Cases gehören, der wird überhaupt nicht reguliert.
Mhm. Gar nicht.
Nein, da muss man als Unternehmen Sicherheitsvorkehrungen treffen, aber das ist dann denen überlassen.
Okay, ist ja auch in deren eigenem Interesse wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Das Thema Cybersecurity spielt deswegen beim AI-Act gar nicht so eine große Rolle.
Naja, das ist der Artikel 15, da sagt der Gesetzgeber schon, dass da drauf geachtet werden muss. Also, dass die Systeme, die Hochrisikosysteme vor also Cyber Security beachtet werden muss, die Genauigkeit und die Robustheit. Also das fasst er in einem Artikel zusammen. Mhm. Genau. Was halt dann als nächstes auch erwartet wird, dass halt auch Leitlinien veröffentlicht werden, harmonisierte Normen veröffentlicht werden, dass die Unternehmen, das sagt ja gar nichts, oder?
Für mich ist dann so Compliance, bla 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 bla.
Oliver.
Tut mir leid, naja, bin ich ehrlich. Halt, man konnte es mir ja scheinbar ansehen. Ne?
Genau, also du kannst es dir vorstellen, dass der AI Act, der geht ja nicht ins Detail, dass er sagt, okay, wie soll etwas umgesetzt werden, ne? Mhm. Also da tappen ja die Unternehmen noch so ein bisschen im Dunkeln, mhm, und die EU sagt dann, wir veröffentlichen dann harmonisierte Normen. Das sind halt, wird wahrscheinlich wie so eine Checkliste sein, wie Sachen halt, auf was sollten Unternehmen achten.
Und das sind einfach Handreichungen für die Umsetzung, damit man
genau
die Sachen
compliant
wirklich
ist.
Okay.
Ja. Genau, und das wird Schritt für Schritt, also Leitlinien werden Schritt für Schritt ja veröffentlicht, mhm, und mit harmonisierten Normen, da ich weiß nicht, ob wir noch dieses Jahr mitrechnen können, aber da kommt bestimmt noch was. Also es hängt davon ab, wann die Hochrisikosysteme auch in Kraft treten. Das ist ja auch so ein Thema mit dem Digital Omnibus.
Eine Sache noch kurz vorweg, weil es aus deinem Vortrag, weil ich spannend fand, du hast am Anfang auch gesagt, ja, man hat ja immer so den Eindruck, Europa reguliert sich zu Tode.
Ja.
Und dann hast du gesagt, nee, 80 Länder plus haben ähnliche Sachen und sogar China reguliert KI zum Teil. Das fand ich spannend.
Natürlich nicht so vollumfänglich wie der AI Act. Mhm. Aber was wir halt beobachten, ist halt, dass die allermeisten Länder beschäftigen sich mit KI und sehen halt auch die Risiken, die mit KI einhergehen und dass sie versuchen, dem entgegenzuwirken irgendwie. Also wo du China angesprochen hast, die sagen zum Beispiel, dass Deepfakes als solche erkannt sein müssen. Also das ist schon in Kraft.
Also markiert sein müssen.
Genau, ja. Also dass ich da mir dessen halt auch bewusst bin, wenn ich das halt sehe. Mhm. Weil das natürlich auch so ja, Gefahren mit einhergehen, ne? Dass man sich für jemand anderes ausgeben kann und der andere Mensch glaubt, dass das sehen wir ja auch tagtäglich auch in sozialen Netzwerken.
Wenn also Betrugsmaschen einfach, ne?
Betrugsmaschen, genau, aber auch Fake News Verbreitung, wie auch immer, was man damit machen kann mit Deepfakes, ne?
Ja.
Und ist das ähnlich so von der Regulatorik? Also, ne, du hast ja jetzt vorhin grob beschrieben, was der AI Act macht. Ist das international? Sind das oft die ähnlichen Themen, selbe Themen?
Also der AI Act ist tatsächlich das umfassendste Regelwerk weltweit. Und man hofft natürlich auch, dass es später irgendwie adaptiert wird, auch von anderen Ländern, damit man nicht so einen Flickenteppich hat. Ne? Wenn man sich jetzt anschaut, man hat ein Unternehmen zum Beispiel, was halt weltweit agiert, dann muss man halt für jedes Land die Regulierung beachten, individuell. Also man hofft, dass halt der AI Act auch oder vielleicht auch nur zum Teil dann auch übernommen wird in anderen Ländern.
Mhm. Sehr praktisch.
Aber das ist natürlich ein Wunschdenken. Aber ob dem so sein wird, das werden wir sehen. Es ist halt, mit KI ist das ja immer momentan schwierig, weil die Technologie schneller ist als die Regulierung dahinter. Deswegen macht das da ja auch so schwierig.
Ja. Ich habe nochmal eine Frage abseits vom AI Act. So ein KI-Agent, wenn der in einem Unternehmen eingesetzt wird, kann der auch angegriffen werden von außen? Also weil der führt ja Sachen aus, die man ihm sagt. So, ne? Hier, keine Ahnung, stell mir einen lustigen Urlaub auf Mallorca zusammen. Mhm. Aber wenn ich den jetzt habe intern für einen bestimmten Prozess, dann weiß er jetzt auch gar nicht, empfange ich jetzt einen Befehl von einem Mitarbeitenden, von meiner Chefin oder von irgendwem außerhalb, der sich da halt irgendwie Zugriff verschafft hat. Also ist sowas möglich? Also dass ein KI-Agent social engineered werden kann zum Beispiel?
Ja, da sind wir gleich so bei den vielen Angriffsvektoren.
Ja.
Es sind unglaublich viele. Also kurze Antwort ist ja. Wir haben ja natürlich hochkomplexe Systeme. Ne? Also so, man kann sich ja so vorstellen, dass du hast ja auch verschiedene Architekturen.
Ja.
Du kannst zum Beispiel sagen, ey, ich gebe ein Ziel vor, einem KI-Agenten und sag, hier, versuch das irgendwie zu lösen. Und dann entscheidet der Agent praktisch selber, okay, auf welche Tools möchte ich zugreifen, dass man eine Auswahl an Tools hat, auf welche Systeme möchte ich zugreifen, um dieses Ziel zu erreichen. Man hat dann aber auch, dass man ein System, wo halt mehrere KI-Agenten hintereinander zum Beispiel geschaltet werden, um die Aufgaben zu verteilen, was auch geraten wird, weil dann werden die halt präziser und auch besser.
Okay.
Ja. Du kannst ja ganze Workflows orchestrieren mit KI-Agenten, also ein Prozess von A bis Z. Das ist auch nochmal eine andere Architektur. Da kannst du dir vorstellen, das gibt unglaublich viele Angriffsvektoren. Also ob zwischen, auf, wenn man auf Tools zugreift, wie macht man das? Da gibt es halt mittlerweile standardisierte Protokolle. Aber dass man da auch guckt, okay, dass man auf, ich sage, gute zugreift, ja, die nicht kompromittiert sind und auch die Kommunikation zwischen Agenten, ja. Da haben wir auch schon standardisierte Protokolle. Mhm. Dann natürlich, es gibt sogar so, ja, es ist kein Angriffsvektor, aber dass ein KI-Agent auch sehr überzeugend agieren kann, dass er halt praktisch den Menschen wiederum
Social engineered.
Genau, weil der halt einfach so überzeugend sein kann. Was haben wir da noch? Dann der Agent, der speichert ja auch Informationen. Und da ist ja auch die Frage, was speichert er denn dabei?
Und wie lange darf er das auch vielleicht?
Genau, also wir haben da unglaublich viele Angriffsvektoren. Also
kann so ein KI-Agent auch sozusagen ausbrechen? Also wenn er jetzt nur Zugriff auf einen limitierten Bereich hat, in einem Unternehmensnetzwerk beispielsweise, ich meine, hat er dann auch, wenn er zum Beispiel in so einem Loop gefangen ist und immer wieder, also was du gerade vorhin gesagt hast, er will eine Aufgabe erfüllen, es klappt nicht, er fängt wieder von vorne an, probiert es anders, klappt wieder nicht, fängt wieder von vorne an, sucht noch einen dritten, vierten, fünften Weg, kann es dann sein, dass er irgendwann mal quasi entwischt und dann irgendwie aus seiner Box dann ausbricht und da Schaden anrichtet?
Theoretisch schon. Also wenn man keine Prävention trifft, dann kann das natürlich sein, dass er auch auf irgendwelche Berechtigungsanfragen stellt oder versucht zu bekommen, die er nicht sollte. Aber da gehen tatsächlich, wenn man von Unternehmensumfeld spricht, ja, das ist, da werden solche Systeme werden Schritt für Schritt eingeführt. Also okay. Dass man guckt, okay, wir haben erstmal einfache KI-Agenten, die vielleicht nur Webs Search machen können oder Zusammenfassungen machen können. Also nicht direkt Flüge buchen. Ne?
Okay, so. Ja, nicht direkt Geld ausgeben.
Genau, oder in irgendwelchen CRM-Systemen dann was ändern.
Oh.
Genau, das ist auch ein Anwendungsfall. Genau, dass man da guckt, okay, dass man guckt, dass das sicher ist. Und dann geht man einen Schritt weiter, dass man sagt, okay, wir gucken mal, wie ist das mit Anbindung von Systemen? Was können wir anbinden? Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen wir da beachten? Und so weiter. Also kein Unternehmen kommt und sagt, hey, hier habt ihr ein cooles neues Framework, macht das Beste draus.
Genau.
Sondern man führt das immer Schritt für Schritt ein. Das ist natürlich anders, wenn im Privatgebrauch. Ne? Deswegen ja auch diese Vorfälle, wo halt ganze E-Mail-Postfächer gelöscht werden, die Datenbank gelöscht wird, genau.
Das wäre dein Untergang, Oliver, oder? Wenn dein E-Mail-Postfach gelöscht wird.
Auf jeden Fall.
Wie viele E-Mails hast du denn im Postfach?
Ich besitze eins der größten Postfächer bei uns im Institut.
Gibt es dafür eine Auszeichnung?
Nee, aber man muss es dann immer, die Vergrößerung muss man sich genehmigen lassen. Ah. Und dann muss ich mal bitte sagen, dass ich noch ein paar Terabyte bekomme.
Genau, also es gibt ja auch Unternehmen, die dann sagen zum Beispiel, ey, ich möchte halt mit meinen E-Mails praktisch chatten können, ne? Dass ich so eine Anfrage stelle, so hey, welche E-Mails sind dir die letzte halbe Stunde eingetrudelt? Fass die mir mal zusammen. Die kannst du löschen, antworte mal auf die so und so. Solche Anwendungsfälle gibt es auch. Und dann kann das natürlich dann auch passieren, dass es halt dann irgendwie eine Entscheidung aus welchen Gründen auch immer trifft, dass es halt denkt, okay, ich muss jetzt alles löschen.
Oh Gott.
Ja, ich fand es spannend. In der Vorbereitung habe ich es Anna auch erzählt, es gab so ein schönes Paper, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Chaos, Agents of Chaos oder so ist der Artikel, den können wir vielleicht in die Shownotes packen,
ja.
Wo verschiedene Wissenschaftler mal ein Open Claw, also diverse Open Claw Agents quasi aufgesetzt haben.
Was sind denn Open Claw Agents?
Das ist ein Framework für Agenten,
Genau, das ist eins, wo ich sagte, das ist eher das, wo man mehr Ahnung haben sollte. Also so ein normaler Anwender, ich weiß gar nicht, ob der das zum Laufen bringen wird, aber das ist eher für Leute, die sich wirklich tiefer mit dem Thema beschäftigen wollen, weil da kann man sehr schnell sehr viel mit seinem System anrichten, wenn man denkt, okay, ich gebe ihm alles frei, Zugriff auf meine E-Mails, Zugriff auf meine Daten, da muss man schon, also bei OpenClaw muss man schon wissen, was man macht.
Genau, genau. Und die haben, die Forscher haben quasi, da hat jeder für sich ein, zwei Agenten aufgesetzt, mhm, und dann haben die ihn zusammen in Chaträume gepackt und also die Agenten konnten auch miteinander kommunizieren und dann haben sie einfach so ein bisschen geguckt, was passiert, und da ist einiges Bemerkenswertes passiert, ne? Also dass dann sich die Agenten gegen einzelne User quasi zusammengetan haben und der eine hat gesagt, ja, also der verbietet mir hier die ganze Zeit das zu machen und so, also sei mal vorsichtig mit dem, und dann ist der andere quasi auch, sind die so ein bisschen auf ihn losgegangen, solche Sachen. Also es liest sich sehr lustig, aber ja, wenn man sich das im Unternehmenskontext ausdenkt, ja, ist aber aus meiner Sicht bemerkenswertes Framework, weil das ja von einem Österreicher mit einem, glaube ich, Minimalteam aufgesetzt worden ist, mehr als Kunstwerk. Ja. Und das Problem, das hatte einer von der CT-Redaktion im Heise Video-Podcast auch mal gesagt, der hatte ihm quasi auch eine Sandbox gegeben und da konnte er gewisse Dinge tun. Und der war sich aber selbst gar nicht mehr klar, welche Berechtigungen hat er alles, ne? Dann hat er irgendwelche Dinge gemacht und er sagt, wie kannst du das machen? Sag, ja, ich habe hier bei dir das Kennwort und für den Dienst noch da und da gefunden. Sagt, ja, hatte ich total vergessen. Ne? Also wenn der Mensch das und dann die Kontrollfunktion nicht wahrnimmt, dann ist halt schwierig an manchen Stellen, ne?
Genau, und das kann zum Beispiel auch sein, dass es halt, dass man denkt, dass man gar nicht so die Freigabe zu sensiblen Informationen gegeben hat, aber genau, dass die Agenten über Schritte hinweg die Informationen sammeln, die dann auf eine Identität zurückführen. Also das wäre auch ein Risiko.
Schlecht.
Ja.
Deswegen, es gibt Risikos, ja, nicht vielleicht wie Sand am Meer, aber es gibt sehr, sehr viele, das darauf einzelne einzugehen. Okay. Auch Halluzination, ne? Das ist ja, ja auch, spielt immer noch eine Rolle, weil halt die meisten KI-Agenten ja auf Sprachmodellen basieren.
Nutzt du denn selbst eigentlich KI-Agenten?
Ja.
Hast du so einen kleinen OpenClaw zu Hause?
Nicht OpenClaw. Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Ich glaube Perplexity. Perplexity. Also natürlich, es ist im Privatgebrauch. Bei Capgemini, wir können nicht einfach irgendwie KI-Agenten in unsere Mail-Systeme anwenden. Das probiere ich halt privat aus. Aber was ich zum Beispiel auf der Arbeit habe, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist ein zum Beispiel Thema AI, Regulierung, weltweite KI-Regulierung. Da kommt man mit den News gar nicht mit. Also und ich habe da ein Newsletter mir gebaut, also so ein Workflow, wo halt Informationen tagtäglich gesammelt werden. Bei den wichtigsten Quellen, das muss man ja auch dann immer noch mitgeben, dass man sagt, nicht alles sammeln, sondern wirklich nur wichtige Quellen. Mhm. Was ist passiert am Tag davor? Schreib mir das zusammen und dann wird das per E-Mail dann. Und dann landet das morgens um 8 Uhr in meinem Postfach.
Cool.
Sehr schön.
Ja, aber auch Informationsbeschaffung, ne? Also das ist auch so ein Case, der relativ unkritisch ist. Weil da eben keine Entscheidungen dran hängen, ne? Das ist erstmal outside in.
Genau, aber das kann zum Beispiel dann ja auch passieren, für Unternehmen zumindest zu bedenken, dass halt, wenn Leute das zu viel machen, also was passiert dann, wenn ich mir irgendwas, keine Ahnung, zu Aktien vorbereite, ne? So, gib mir alle 5 Sekunden, wie hoch steht dein Aktienkurs? Und das sind ja dann immer Kosten. Jetzt natürlich übertrieben gesagt, ne? Aber, und dann mache ich das vielleicht für 5 bis 10 Aktien.
Ja, also ich sag mal, du musst dir nur sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt mal irgendwas Wettertechnisches oder sowas, ne? Ich muss einfach nur sagen, gib mir jede Mikrosekunde den Wert. Die Kurve ist mir einfach zu hackelig. Und dann sage ich einfach so lapidar oder denk gar nicht dran, die kleinste Einheit, und dann ist das halt jede Sekunde oder noch kleiner oder was auch immer. Und dann sind das halt x Aktionen, die der durchführt. Und dann bist du in 24 Stunden, ich weiß nicht, wie viele Tokens du dann los bist, ne?
Genau, und das sind halt auch Risiken für Unternehmen, wenn man dann Mitarbeitern, also muss man vertrauen den Mitarbeitern, dass sie sowas nicht machen.
Ja, gibt's da Ansätze, wie man das von der Architektur oder vom Vorgehen, wie man dem entgegenwirkt, solchen Dingen? Also ich meine, das Einfachste ist natürlich ein Bezahlmodell wählen, wo man sagt, okay, maximal.
Oder verbieten natürlich.
Ja, gut, das ist auch möglich.
Ja. Ja, ich hatte das schon vorher so ein bisschen erwähnt, also dass man das Schritt für Schritt testet. Ne? Mhm. Also zum Beispiel mal gucken, Tools, die sicher sind, erstmal freigeben. Aber wir bewegen uns ja hier bei so alltäglichen Sachen. Ja? Wir haben ja natürlich auch Use Cases, die halt größer aufgesetzt sind. Mhm. Ja? Zum Beispiel, um HR zu unterstützen, wenn halt so ein Großkonzern, die halt ja Hunderte oder Tausende von Bewerbungen bekommen, dass das vorher schon einsetzt, um ja Kandidaten ja zu priorisieren zum Beispiel, ne? Oder irgendwelche Protokolle zu schreiben. Also das, um da halt auch zum Beispiel HR auch zu entlasten.
Okay. Wie bereiten sich denn die Unternehmen eigentlich jetzt auf den AI Act vor? Bereiten sie schon vor oder gucken die erst viel? Und also was ich mich schon gefragt habe, ne? Also du hast ja verschiedene Sachen und mir schwirrt schon der Kopf von den ganzen Compliance Ausdrücken und Aktenordner Anhang 3 und Paragraph 5.
So
und
schlimm war es nicht.
Ja, aber bei mir im Kopf ist es so. Und wenn ich jetzt so ein KMU bin, ist es dann für mich das überhaupt machbar? Also ein kleines Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, da kümmert sich der Sohn um den Internetauftritt oder die Tochter oder wer auch immer. Und ja, aber viel mehr IT haben die gar nicht, aber so ein Chatbot wäre doch was Schönes, so ein Agent.
Ja, vielleicht fange ich damit an. Also die Frage, ob sich Unternehmen schon darauf vorbereiten, natürlich. Das ist bei allen Unternehmen, also die, wo ich war, ist das ja ein Thema, der AI Act. Und um dann nochmal tiefer auf deine Frage einzusteigen, wie können das KMUs stemmen? Also da muss man ja erstmal gucken überhaupt, ob sie sich in diesem Hochrisikobereich überhaupt bewegen. Und das sind die allerwenigsten, würde ich sagen, die irgendwie KI-Use Cases haben, die im Hochrisikobereich sind. So, das heißt, du bist da, wenn du irgendwie Systeme schon verwendest, dann bist du ja dann nicht mehr der Anbieter, sondern der Betreiber. Mhm. Dann meistens wird ja das meiste schon vom Anbieter abgedeckt. Ne? Also wir sprechen jetzt von so Systemen wie, weiß ich nicht, Copilot. Ne? Du hast zum Beispiel diese Transparenzpflichten, die auf einen zukommen. Das wird ja wahrscheinlich Microsoft sich drum kümmern. Das heißt, du bist da auch schon raus. Das heißt, man muss dann gucken, okay, welche Unternehmen betrifft das denn? Also wenn wir von KMUs sprechen, ja, dass die überhaupt in den AI Act fallen. Das sind nämlich die allerwenigsten.
Okay, das ist nämlich, was du auch vorhin gesagt hast, ne? Diese 80% der KI-Nutzungsfälle sind eigentlich komplett out of scope vom AI Act.
Genau.
Und um die anderen 20, da kümmert sich in vielen Fällen auch noch der Dienstleister, der das dann entsprechend schon markiert oder kenntlich Provider, macht. Genau. Oder genau, der Service Provider, der den Dienst anbietet. Genau. Haftet der dann auch in manchen Punkten? Oder das hängt wahrscheinlich vom Vertrag ab. Ne? Also da muss man einfach gucken, wenn man einen Dienst aussucht, dass man dann einfach schon das mit quasi in die Ausschreibung reinschreibt oder in den Angebotsprozess eben einbindet als Anforderung.
Genau, du hast das eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst.
Danke.
Was ich sagen wollte, ach so, und wie können dann Unternehmen vorgehen? Da, das hatte ich auch in meinem Vortrag heute, da haben wir ja hauptsächlich, gut, der Compliance-Prozess ist ein bisschen umfangreicher, das stimmt natürlich schon, aber dass du dir dann die Unternehmen können sich dann die Artikel vor allem 9 bis 15 anschauen, dass sie ein Risikomanagementsystem aufsetzen, dass sie sich um die Data Governance kümmern, dass sie die technische Dokumentation machen, wobei ich mich auch frage, selbst wenn man jetzt nicht in den AI Act nach AI compliant sein muss, ob das nicht Sinn macht, dass man das auch schon macht, um seine Systeme auch sicher zu machen. Ja, so eine Dokumentation von Systemen, eine Betriebsanleitung erstellen, ein Risikomanagement betreiben. Das hatten wir ja vorhin, dass man schaut, okay, welche Risiken kommen denn mit meinem Use Case überhaupt einher und wie möchte ich die halt mitigieren? Genau, dann Cybersicherheit, Genauigkeit von Systemen. Ich meine, das spielt ja auch abseits vom AI Act eine Rolle. Ich möchte ja, dass mein System ja mir ja korrekt ist und genau. Mhm. Ja. Und so viel, ich sag jetzt mal, dass so viel mehr ist es dann ja auch nicht.
Und da waren jetzt auch Sachen dabei, wo ich sage, ja, dokumentieren, Anleitung schreiben, das kann KI hervorragend.
So. Ja, warum nicht? Also warum benutzt man ja?
Also viele, das hört sich jetzt erstmal aufwendig an, wenn man sagt, ja, du musst dann dokumentieren und so. Und aus der Vergangenheit war das ja auch so. Das waren große gerade im Sicherheitsmanagement ist das eine große Aufgabe. Aber da hat man jetzt durch die KI, und da muss man nicht Agenten zu nutzen, da kann man einfach die Large Language Models nutzen oder ein Model, was man auch selbst hostet, oder man hat auch einen Dienstleister, der das vielleicht für einen tun kann. Und da kann man ganz viele von den Sachen auch als kleines Unternehmen machen, die auch so sinnvoll sind, auch wenn man gar nicht unter den AI-Act fällt.
Genau. Auch halt, weil Entwickler wechseln und der Nächste kommt und sieht halt, okay, wie wurde das System aufgesetzt? Was ist die Architektur dahinter? Welches Modell wurde benutzt? Wie wurde die Genauigkeit gemessen? Solche Sachen, das interessiert ihn dann ja auch.
Und das musst du auch gar nicht mehr alles lesen, Anna. Das ist ja dann durch die KI, kannst du das so quasi, kannst du auch dich mit deiner Doku unterhalten. Kannst dann einfach Fragen stellen. So, kann ich das machen? Wie mache ich das? Und dann kriegst du gleich die Anleitung dazu oder die Erklärung. Das finde ich auch angenehm.
Rühre ich mit meinem Bildschirm eine Runde.
Ja, warum nicht?
Ja, ich meine, dafür ist das ja auch
dafür
da.
Dafür ist es gemacht.
Dass ich dann sage, okay, guck mal nach, welches Modell wurde denn eingesetzt.
Ja.
Wollen wir denn jetzt mal einen Blick in die Glaskugel werfen?
Der Blick in die Glaskugel.
Ja, Ina, du hast uns ja schon so ein paar Szenarien skizziert, wo man KI-Agenten einsetzt schon und wo man sie in Zukunft einsetzen kann. Das heißt, die machen Arbeit effizienter und sorgen dann entsprechend auch dafür, dass weniger Leute für mehr Arbeit gebraucht werden. Das heißt, Arbeitsplätze werden mittelfristig zumindest wegfallen. Meinst du, dass so in 5 bis 10 Jahren durch einen immer zunehmenden Einsatz von KI-Agenten, dass dann die Arbeitswelt sich komplett drehen wird, also dass man da einfach eine Massenarbeitslosigkeit hat? Und also ich denke da manchmal wirklich, dass wir auf so eine kleine Dystopie zusteuern, wo eigentlich nur noch KI-Agenten miteinander arbeiten und so 5 bis 10 Leute noch bei Siemens arbeiten oder so. Und der Rest sitzt halt zu Hause und langweilt sich.
Also meine persönliche Sicht drauf, das muss ich betonen, weil natürlich kriege ich von dieser Diskussion auch sehr, sehr viel mit. Das ist auch immer ein Top-Thema, über das diskutiert wird. Mhm. Ich persönlich sehe das gar nicht so dystopisch, weil wir haben mit der KI bis jetzt, also auf dieser Architektur, auf der KI beruht, wir haben KI-Systeme, die nie wirklich genau sind. Also ein System, also wenn man sagt, ich habe jetzt 10 Mitarbeiter, zum Schluss möchte ich 0 haben, weil ich irgendwie KI-Agenten habe, die das machen, dann frage ich mich, wo denn genau, wenn du ein System hast, was nicht genau funktioniert, auf das du dich nicht 100% verlassen kannst.
Mhm.
Natürlich sehe ich das halt, dass man lernen muss, mit KI zusammenzuarbeiten, weil KI ist natürlich, die kann auch Sachen teilweise auch besser als der Mensch. Keine Ahnung, Informationen zusammensuchen, schön schreiben, schön etwas zusammenfassen, aber auch so Sachen, wo man vielleicht nicht doch ein Buch nehmen möchte und sagt, verstand das nochmal, sondern es gibt einem schnell Antworten, die ja auch falsch sein können. Ja, so ist das ja auch nicht. Auch selbst da muss man halt immer dann selber eine Ahnung haben.
Ja.
Und ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch so aus dem Alltag, wo, sage ich mal, irgendwas präsentiert wird. Und dann sagt, ich habe hier was ausgearbeitet und dann siehst du, es ist mit Copilot gemacht. Weil abgesehen von den Icons, die da sind, also die mal beiseite gelassen, aber dann denke ich mir so, oberflächlich, nicht in Detail gegangen, sieht nicht so viel Wissen dahinter. Und das haben wir halt jetzt.
Ja, Wissen und Erfahrung sind ja auch nochmal 2 Aspekte, die...
Richtig, und wenn man Erfahrung hat, dann kann man ja auch zum Beispiel sagen, bedenke nochmal das, füge nochmal das ein oder ändere mir dies und das um. Ne? Mhm. Deswegen, ich sehe das gar nicht so, dass die Systeme jetzt komplett dafür sorgen, dass der Arbeitsmarkt leergefegt wird durch KI. Es kann natürlich sein, wir haben ja große Anbieter, die sich ja sehr, sehr stark mit KI beschäftigen, Meta, Google und so weiter, was die in ihren Laboren machen, das wissen wir nicht. Ob sie nicht schon eine Architektur entworfen und jetzt Tests, die halt wirklich 100%ige Genauigkeit bietet, das wissen wir nicht. Das wäre natürlich schon heikel. Aber bis jetzt, weiß ich nicht, Systeme, die sehr oft Fehler machen, die halluzinieren, das sehe ich ja nicht. Eher, dass man lernt zu arbeiten, die einem vielleicht so Standardaufgaben übernehmen, aber das haben wir mit Automatisierung sowieso.
Ja, okay.
Aber ist das nicht nochmal doch, klar brauche ich am Ende noch einen, der es kontrolliert, aber ich sag mal sowas wie im Unternehmen einen Jahresabschluss oder sowas, ne, wo ich weiß nicht, wie viele Buchprüfer da normalerweise drüber gucken, wo ich jetzt einfach sage, hier, meine liebe KI, erstell mir mal den Steuerprüfungsbericht. Und klar brauche ich dann noch Leute, die drauf gucken am Ende und das kontrollieren, aber das sind halt nicht mehr so viele.
Aber könnt ihr euch noch an diese Vorfälle erinnern, die passiert sind, wo Berichte erstellt wurden, die fehlerhaft waren?
Ah ja, das war so peinlich. Das war tatsächlich auch bei Consultant-Firmen, oder?
Also es war nicht Capgemini.
Nein, das war nicht. Aber es war aber, ich sag den Namen lieber nicht. Aber es war eine Arbeit für eine ich glaube für die australische Regierung irgendwie ein Bericht über Thema Y und das war halt einfach sehr viel halluziniert. Da war einfach viel Fehler.
Richtig, wo ich mir denke, dann wahrscheinlich wurde irgendwo gespart.
Genau, da hatten wir nicht genug Kontrolleure.
Siehst du? Kontrolleurinnen. Und das meine ich, dass halt natürlich, denke ich mir, werden Arbeitsplätze wegfallen bei so hochautomatisierten Sachen, dass vielleicht, ja, das Schwund wird da sein. Aber ich denke, es werden auch neue Plätze, Arbeitsplätze geschaffen mit KI.
Wo zum Beispiel? Hast du
Ideen? Ja, ich wollte gerade fragen. Für unsere jungen Hörerinnen und Hörer.
Oh, da ist natürlich, jetzt werde ich hier getestet.
Kann ja sein, dass du in deinem Kontext ab und zu Bereiche mitbekommst, wo du sagst, ja, dann suchen wir immer Leute, die in den KI-Projekten das und das tun. Und da gibt es immer zu wenig.
Ja, vielleicht hast du einen Hoffnungsschimmer.
Ja gut, ich mache, glaube ich, jetzt ein neues Fass auf, das mit Entwicklern. Ne? Das ist ja auch so ein Hot Topic. Mhm. Hatten wir auch im Vortrag vorhin gehabt, dass ein Entwickler muss sich heutzutage mit beschäftigen, auch coden zu können mit KI. Mhm. Weil der Vortragende vorhin hat gesagt, das ist halt Schnelligkeitsfaktor mal 10 bei Softwareentwicklung tatsächlich jetzt. Da, glaube ich, kommt man nicht drum rum. Da muss man sich aufstellen. Da, glaube ich, kann man auch damit punkten, dass man sagt, ey, man muss, glaube ich, ein guter Softwareentwickler sein, aber sagen können, ey, ich arbeite gut mit KI. Ich kenne mich da aus. Ich habe mit Cloud Code oder was auch immer schon das und das mal gebaut. Das ja, also auch vielleicht für die jungen Leute, beschäftigt euch damit. Ich bin teilweise, weil ich auch mit Studenten noch zu tun habe, mit Studenten rede, dass sie sich teilweise ganz, ganz wenig damit beschäftigen.
Okay.
Studierende einfach. Ich dachte, die setzen KI auch ganz gerne ein. Also so ganz für Arbeiten und Vorbereitung für Klausuren und so, dachte ich wirklich. Also
genau. Und ich kann mich erinnern, das war so ein Thema zu, das ChatGPT gibt ja einem nicht genaue Antworten. Dann sage ich doch, wenn das halt zum Beispiel Websearch nebenher betreibt. Ja, und dann hat er gesagt, ja, das geht doch gar nicht. Dann war ich sehr erstaunt, dass ich dachte, ich bin schon so eine alte Generation und die Jungen sind alle super top fit in dem Thema. Mhm. Also was ich mitgeben kann, beschäftigt euch damit, schaut euch das an, probiert euch aus. Viele, viele Anbieter stellen ja Sachen auch zum Teil kostenlos zur Verfügung oder bis zu einem gewissen Limit, dass man sich da ausprobiert. Genau.
Ja, und die Unis, die kriegen auch manchmal Sonderkonditionen. Also da gibt es echt wirklich viele Dinge, die man ausprobieren kann.
Genau, und ich glaube, das Thema ist da. Es wird auch bleiben, wie wir sehen. Es entwickelt sich auch weiter. Mhm. Was wir auch sehen mit den großen Anbietern, dass agentische Fähigkeiten auch integriert werden mittlerweile. Also dass man nicht nur so ein Prompt hat, wo man halt Text generiert bekommt, sondern auch, du hast einen Web-Search-Agent, du hast einen Voice-Agent schon dabei, integriert in dieses Thema oder Coding-Agent ja auch. Mhm. Genau, und da kommt halt immer mehr.
Ja, ich glaube, Eclipse und sowas, da kannst du die schon alle quasi reinpluggen. Ne?
Genau, ja. Es wird halt mehr werden und ich glaube, das ist halt eine gute Idee, dass man sich dafür gut aufstellt.
Okay.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Das klingt hoffnungsvoll. Ja.
Ja, wollen wir noch?
Sollen wir noch den Nerdfaktor?
Genau.
Ja. Vorletztes Schlusswort war das jetzt. Das letzte kommt jetzt mit dem Nerdfaktor.
Der Nerdfaktor.
Liebe Inna, du bist ja Ex-Kollegin und insofern warst du schon mal hier im House of Nerds. Mhm. Immer da. Nerds ist für uns natürlich immer ein positiver Begriff, eine positive Verliebtheit in Details, wo man sich in so ein Thema ganz hineinbegibt. Hast du sowas, wo du sagst, ja, da bin ich schon so ein bisschen nerdy drauf?
Mein Nerd-Faktor ist, ich habe das schon seit ich schreiben kann. Ich schreibe sehr, sehr gerne. Und ich schreibe auch gut. Also das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich tatsächlich sagen würde, ich kann das wirklich gut. Deswegen war ich auch 7 Jahre in der Forschung, muss man ja viele Paper schreiben, viele auf irgendwie für Fachzeitschriften schreiben. Und das habe ich mir tatsächlich jetzt auch für die Arbeit mitgenommen. Das ist für mich so ein, einerseits, dass ich schreiben kann. Ich schreibe sehr, sehr gerne. Und der andere Faktor ist, dass ich mich dabei auch einarbeiten kann in ein Thema. Mhm. Und ich bin da auch, bei Schreiben bin ich sehr penibel. Also das, ich habe manchmal mit Verlagen, dass sie dann auch mal irgendwas ändern und dann sage ich, nein, das kann man nicht sagen.
Nein.
Genau, also dass da das beim Schreiben sehr, sehr Detail verliert. Ich glaube, nicht nerdy, aber dass ich versuche schon, dass es halt
alles... Sehr sorgfältig.
Ja.
Ja.
Ist doch auch gut.
Ja.
Genau. Was nicht heißt, dass ich nicht auch KI benutze, um Sachen schöner zu formulieren, um irgendwelche Details noch, die ich vielleicht vergessen könnte, einzufügen. Mhm. Also das mache ich schon.
Aber so im Privaten gibt es nicht noch eine geheime Leidenschaft? Oder so besonders techy drauf bist vielleicht auch?
Nein, ich spiele gerne Klavier. Das ist ein komplett anderer Bereich. Also wenn ich habe Klavierunterricht und wenn ich zum Klavierunterricht gehe, dann habe ich ich habe ja im Alltag sehr viel so technisch und KI und alles Regel und auch Governance-Bereich, ja, AI-Act und dann Musik ist halt komplett anderer Bereich. Es geht eher auf Emotionen. Natürlich muss man auch gut spielen können, aber das ist gar nicht so der Zweck, dass man wirklich alles
fehlerfrei spielt. Darum geht's nicht.
Genau, sondern das Gefühl spielen. Und das ist halt wirklich so ein Gegenpol zu meiner Arbeit, würde ich sagen.
Mhm. Spielst du richtig klassisches Klavier?
Ich spiele klassisches Klavier, auch tatsächlich klassische Stücke. Also wenn meine Klavierlehrerin das hört, sie sagt immer, ja, wir müssen auch mal was anderes spielen. Wir müssen Jazz spielen oder mal was Modernes. Und genau.
Überschätzt, Jazz wird überschätzt.
Also was ich halt überhaupt nicht mag, sind moderne Stücke. Die sind alle so, also vom Klavierspielen ist das sehr, sehr oberflächlich, also moderne Stücke.
Was sind so Komponisten, die du gerne magst?
Chopin natürlich.
Ja, gut.
Aber es gibt auch, ich mag auch sehr, sehr Bach. Mhm. Ist natürlich sehr herausfordernd.
Wollte gerade sagen, da hast du dir aber wirklich Bretter ausgesucht.
Ja, aber ich bin halt auch, was meine Klavierlehrerin auch stört, dass ich dann sage, ich möchte nur das spielen, was ich möchte. Also wenn irgendwie so ein Stück ist, wie zum Beispiel, okay, wir müssen mal Jazz üben. Ich übe das dann nicht. Also ich habe dann gar keine Motivation, mich hinzusetzen. Deswegen suchen wir nur Stücke aus, wo ich dann sage, oh, das muss ich unbedingt spielen lernen.
Ja, Klassik-Nerd.
Ja, tatsächlich.
Sehr schön.
Ja, haben wir noch irgendwas vergessen?
Möchtest du noch was sagen?
Als abschließendes Wort, weil wir ja sehr viel über den AI-Act geredet haben, falls ich etwas vergessen habe zu erwähnen, und das habe ich mit Sicherheit, bitte seht's mir nach, weil im Podcast kann man nicht alles abdecken, weil ich habe dann so im Governance-Bereich, Compliance-Bereich ist man natürlich, kommt man ins Schwitzen, weil man denkt, oh, das habe ich vergessen und das habe ich vergessen, also seht's mir nach.
Ja, das ist auch gar nicht der Anspruch, dass wir hier vollumfänglich Liste, die vollständig ist, runterrattern, sondern einfach sollte ein Einblick sein. Und wenn was fehlt, dann liegt es natürlich an der fehlenden Frage, Ina.
Du bist viel zu nett, Anna.
Nein.
Aber eine Sache, die du im Vorgespräch erwähnt hast, die du noch sagen wolltest, glaube ich, waren auch die zeitliche Planung für den AI-Act, dass die
dass sich der vielleicht
sich durchaus verändern könnte.
Ja.
Ja, ich habe gedacht, das wird wahrscheinlich so in eine Frage eingebettet sein. Das ist jetzt natürlich out of context. Wir werden wahrscheinlich eine Verschiebung haben. Also, wo wir über Hochrisikosysteme geredet hatten, die sollten jetzt halt, das sollte in Kraft treten ab 2. August 26. Mhm. Und mit dem digitalen Omnibus wird das jetzt höchstwahrscheinlich verschoben werden. Auf 27, das ist halt Anhang 3, das sind diese 8 Bereiche von Hochrisiko-KI-System und Anhang 1 auf 28 tatsächlich.
Ja, herzlichen Dank, Ina, dass du bei uns warst.
Vielen Dank für die Einladung, immer wieder gern.
Ja, wir hoffen, du kommst bald wieder.
Hoffe ich auch.
Genau, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir hoffen, Jana und ich, dass wir beim nächsten Mal auch wieder so einen interessanten und freundlichen Gast haben. Habe heute viel gelernt. Genau. Und falls Hörerinnen oder Hörer uns Tipps geben wollen, wen wir hier einladen sollen, welche Themen wir mal bringen sollen, gerne eine Mail schreiben an podcast@sit.fraunhofer.de. Wir freuen uns über Feedback, Vorschläge, was auch immer. Und ja, freuen uns auch aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Dann, tschüss.